Man ist, was man ist. Ein Vortrag von Horst Gunkel aus dem Jahr 1999. Immer und in allen Kulturen galt die Ernährungsfrage als ganz entscheidend. In vielen Kulturen und Religionen gibt es bestimmte Gebote, was nicht gegessen oder getrunken werden soll. In diesem Artikel wird untersucht, was der Buddha selbst dazu ausführte, welche ökologischen und sozialen Probleme die Ernährung in westlichen Industrienationen unserer Zeit mit sich bringt und schließlich welchen Weg ich aus buddhistischer, allgemein ethischer, sozialer und ökologischer Sicht für mich für vertretbar halte. Zunächst also zur Nahrung aus buddhistischer Sicht. Um den Umfang im Rahmen zu halten, gehe ich in diesem Vortrag nicht auf das fünfte Sila, mit dem der Buddha empfiehlt, auf berauschende Getränke zu verzichten, ein. Ich werde auch nicht auf Detailfragen der Gentechnik und der Tier- und Pflanzenzucht eingehen und mich nicht mit der Frage der angemessenen Essenszeiten befassen. Allein die Frage tierischer Lebensmittel, also Fleisch, Eier und Milchprodukte, steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Bei Milchprodukten hatte der historische Buddha keinerlei Bedenken, wie übrigens das damals brahmanische, also hinduistische Indien auch nicht. Als eine Lieblingsspeise des Buddha wird Milchreis mit Honig angegeben. Dass also Tiere, Kühe oder Bienen in die Nahrungsmittelproduktion einbezogen werden, wird von Gautama Buddha akzeptiert. Schließlich ist jede Nahrungsmittelerzeugung mit einem Restbestand an Dukkha, an unbefriedigendem Leidvollen behaftet, wie alles in der Welt des Samsara, des Kreislaufs des Lebens. Auch die Produktion pflanzlicher Lebensmittel bedeutet unvermeidbar Tod. Der Buddha beschreibt das am Beispiel eines pflügenden Bauern, der mit seiner Pflugschar Engerlinge an die Bodenoberfläche befördert und Würmer zerteilt, die alsbald von Krähen gefressen werden. So ist im Kreislauf des Samsara Tod und Dukkha des einen, Leben und Sukha des anderen. Zutiefst unbefriedigend ist dieses Samsara. Daher strebt der Buddhist den Bereich des Nibbana an. Im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht er sich, das von ihm verursachte Dukkha für sich selbst und die anderen Wesen so gering wie möglich zu halten. Zum Fleischkonsum macht der Buddha daher ganz eindeutige Aussagen. Der edle Jünger solle kein Fleisch essen von Tieren, von denen er annehmen muss, sie seien seinetwegen geschlachtet worden. Almosenspeise, die auch tierische Produkte enthält, ist aber karmisch unschädlich. Denn es ist eben Teil, also Rest, von der um anderer Leute willen geschlachteten Tiere. Wobei zu beachten ist, dass die Essenskonservierung, also auch und insbesondere die von tierischen Produkten, im heißen Indien ohne Kühlmittel damals nicht möglich war. In späteren Zeiten hielten sich Angehörige der buddhistischen Religion keineswegs besonders intensiv an die Ernährungsempfehlung des Buddha. In Tibet zum Beispiel gibt es in erster Linie Fleisch, da das Land für den Ackerbau weitgehend ungeeignet war. Jedoch genossen auch in klimatisch günstigeren Ländern wie zum Beispiel Thailand nominelle Buddhisten eifrig Fleisch. Dies hat sicher unter anderem damit zu tun, dass in einer ethnisch-buddhistischen Kultur eben alle Menschen formell Buddhisten sind und somit keine individuell bewusste Entscheidung getroffen haben, den Weg von Buddha, Dharma und Sangha anstelle des Weges von Gier, Hass und Verblendung zu gehen. Es handelt sich um ethnischen Buddhismus, die allerunterste Form von Zufluchtnahme, so wie sie Sangharakshita beschreibt. Ein ähnliches Umgehen mit Religion gibt es ja auch in den christlichen Staaten, wo man annehmen müsste, dass die Gewaltfreiheit des Religionsstifters zu einem dauerhaften Frieden führen würde. Aber gerade im angeblich christlichen Mittelalter waren die Grausamkeiten besonders groß. In Deutschland oder hier ganz speziell in Gelnhausen ist das Beispiel des Dreißigjährigen Krieges, eines angeblichen Glaubenskrieges unter Christen, besonders erschreckend. Zurück zum Buddhismus. Dort, wo sich die Menschen heute aufgrund freier Entscheidung für den nicht immer bequemen Weg des Buddhas entscheiden, hier im Westen, geschieht es häufig sehr reflektiert. Darum ist vegetarisches Essen bei westlichen Buddhisten weitgehend üblich. Das Argument, das Tier sei ja sowieso geschlachtet worden und würde durch meine Konsumverweigerung auch nicht wieder lebendig, zieht nicht in einer Marktwirtschaft. Denn die Nachfrage der Konsumenten bestimmt, zumindest mittel- und langfristig, das Angebot der Produzenten. Produziert wird, was ich, der Konsument, der Markt will. Veränderungen kann ich nur dadurch initiieren, dass ich den ersten Schritt tue. Wenn ich bestimmte Produkte nicht mehr nachfrage und vielleicht auch ein paar andere Leute dazu bringe, ähnlich zu handeln, dann sinkt tendenziell die Nachfrage nach diesen Produkten. Das ist karmisch heilsam. Es lässt die Menge des Dukkha, des Leidvollen in der Welt sinken. An dieser Stelle ein Zitat von Mahatma Gandhi. Die Erde hat genug für die Bedürfnisse eines jeden Menschen, aber nicht für seine Gier. Das führt uns zur Nahrung, zur Abwechslung aus der Sicht des Ökologen. Die Tierproduktion. Man höre sich nur das Wort an. Allein das Wort ist schon lebensfeindlich. Tiere sind nur noch Produkt. Die Tierproduktion ist heute von der Zeit des Buddhas deutlich verschieden. Tierproduktion findet in Massentierhaltung statt, Fischfang von Industrieschiffen aus. Pro Jahr produzieren Deutschlands Nutztiere 250 Millionen Tonnen Mist. Das sind 3 Tonnen pro Einwohner. Die Abwässer aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind 4-mal so hoch wie die aus allen Haushalten zusammen. Boden und Wasser können diese Menge nicht mehr vertragen. Im Boden steigen die Nitratwerte. Trinkwassergrenzwerte werden erreicht. Die besseren Wässer werden von den Wasserwerken inzwischen mit den schlechteren verschnitten, um gerade noch unter den Grenzwerten zu bleiben. Dadurch wird das, was einst als obere Grenze gerade noch zumutbar galt, zum Normwert. Und über die Fließgewässer landen die Gülle in den Meeren, wo es zu Überdüngung kommt. Algen vermehren sich explosionsartig und entziehen dem Wasser Sauerstoff. So kommt es zu großen Fischsterben. Es besteht inzwischen sogar die Gefahr, dass auf diese Art ganze Binnenmeere, etwa das Mittelmeer oder die Ostsee, umkippen können und von einer Quelle des Lebens zur stinkenden Kloake werden. Als bei uns in Deutschland viel vom Waldsterben die Rede war, wurde herausgefunden, dass in den Niederlanden mehr als 50% dieser Waldschäden auf die Massentierhaltung zurückgeführt werden können. Die Niederlande ist der milchwirtschaftlich aktivste Staat Europas. Der Ammoniakdunst verursacht dabei sauren Regen und er trägt zur Vergrößerung des Ozonlochs bei. Auch am Treibhauseffekt ist die Massentierhaltung, vor allem die Rinderhaltung, beteiligt. Nicht nur werden Regenwälder abgebrannt, um Weideland zu gewinnen, Rinder erzeugen außerdem weltweit 100 Millionen Tonnen Methan jährlich. Das sind 20% der Weltproduktion. Und das bedeutet wiederum, dass ein Steak den gleichen Erwärmungseffekt hat wie eine 50-Kilometer-Fahrt mit einem Durchschnittsauto. Kommen wir zur Betrachtung der Nahrung aus sozialer Sicht. Etwa 2/3 aller importierten Futtermittel stammen aus Entwicklungsländern. Dies führt zur Vernichtung tropischer Regenwälder, um Ackerfläche zu gewinnen. Auf den Futtermittelmonokulturen müssen dann erhebliche Mengen an Pestiziden eingesetzt werden, unter anderem das bei uns längst verbotene DDT, das im Futter somit wieder zu uns importiert wird und durch die Nahrungskette im menschlichen Körper landet. Durch diese Monokulturen werden bäuerliche Betriebe in den Entwicklungsländern in den Ruin getrieben. Sie sind schlicht nicht mehr konkurrenzfähig. Diese Menschen landen dann in den Slums der Entwicklungsländer. Hunger grassiert. Aber die produzierten Nahrungsmittel werden als Viehfutter in die Industrieländer gebracht. Für die Erzeugung von Fleisch, Eiern und Käse werden durchschnittlich 10 Kalorien an Viehfutter eingesetzt, um eine einzige Kalorie veredelte Nahrung zu gewinnen. Mit einem einzigen Steak essen wir die tägliche Überlebensration von 15 Kindern in den ärmsten Ländern weg. Guten Appetit! Oder, um ein Schlagwort zu gebrauchen, das Vieh der Reichen frisst das Brot der Armen. Betrachten wir Nahrung auch aus gesundheitlicher Sicht. BSE war vor einiger Zeit in aller Munde. Von einzelnen Todesfällen war die Rede. Tatsache ist aber, dass jedes Jahr über 100 Menschen allein in Deutschland an Salmonellen aus der Massenhühnerhaltung sterben. Und dass mehr als 1 Million jährlich daran erkrankt. Mehr als 2/3 aller Todesfälle gelten in Deutschland als ernährungsbedingt. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Fettsucht, Diabetes, Rheuma, Gicht, Hautkrankheiten, Allergien, Alzheimer, Krebs sind die medizinischen Fachausdrücke für schlechtes Karma aufgrund karmisch unheilsamer Ernährung. Eine Langzeitstudie der WHO hat über 40 Jahre, von 1950 bis 1990, die Ernährung und Gesundheit von Bevölkerungsgruppen untersucht, darunter A, den Durchschnittsamerikaner, B, den Binnenlandchinesen, die haben sich traditionell vegan, also ohne Fleisch, Eier und Milchprodukte ernährt, C, Chinesen aus Taiwan, D, Chinesen in Kalifornien. Die gesündeste der drei Gruppen war die der Festlandschinesen. Ihre Lebenserwartung lag um mehr als 10 Jahre höher als die der Durchschnittsamerikaner. Dies könnte entweder an der Ernährung oder an der genetisch anderen Veranlagung der Chinesen liegen. Daher sind die beiden Kontrollgruppen interessant. War zu Beginn dieser Zeitspanne, also um 1950, der Unterschied zwischen den Festlandchinesen und den Taiwan-Chinesen recht gering. So entwickeln sich letztere im Laufe der gut 40 Jahre dauernden Untersuchung immer weiter in Richtung auf das amerikanische Ergebnis. Taiwan wurde in dieser Zeit stark von den Ernährungsgewohnheiten Japans und des Westens beeinflusst. Zwischen dem Durchschnittsamerikaner und den in Kalifornien lebenden Personen chinesische Abstimmung, diese war nach der Machtergreifung Mao Zedongs 1949 aus China in die USA gekommen, gab es übrigens keine signifikanten Unterschiede. Daher kann die höhere Lebenserwartung der veganen Chinesen ausschließlich auf diese gesündere Ernährung zurückgeführt werden. Immerhin durchschnittlich 10 Jahre pro Person. Die Tierproduktion ethisch betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt ist der durchschnittliche Lebensraum eines Huhns in der Massentierhaltung kleiner als ein DIN A4-Blatt. In dieser qualvollen Enge vegetieren Hühner unter ständiger Angst und Stress, Aggression bis hin zum Kannibalismus in der Tagesordnung. Mit Antibiotika-Beimischungen im Hühnerfutter soll das Problem kostengünstig gelöst werden. Aber auch die Bodenhaltung macht das Problem keineswegs grundsätzlich anders als die Käfighaltung. Denn am Boden herrscht eine ähnlich qualvolle Enge. Oder das Schwein. Ein Schwein in Deutschlands Massentierhaltung hat durchschnittlich einen halben Quadratmeter Platz. Das bedeutet, dass sich vier Schweine den Platz eines normalen Bettes, 2 Meter lang, 1 Meter breit, teilen müssen. Ihr ganzes Leben lang. Und das, wo Schweine sehr bewegungsfreudige Tiere sind. Ein Schwein hat übrigens ein Schlachtgewicht von 100 Kilogramm. Vier davon auf der Größe eines Bettes, ihr ganzes Leben lang. Kein Wunder, dass auch diese Tiere wahrlich höllische Qualen erleiden müssen. Lebenslang mit Angst und Aggressionen leben, gegenseitiges Anfressen der Ohren ist dabei üblich. Häufig sind die Knochen durch die unnatürliche Haltung so verkrümmt, dass die Tiere zur Schlachtbank nur noch kriechen können. Und auch Rinder haben es nicht viel besser. Zwar gibt es noch die Kuh auf der Weide, sie ist aber nicht mehr als die sichtbare Spitze des Eisbergs. In Deutschlands größten Kuhstellen befinden sich über 5000 Rinder in einem Stall. Kälber fristen ihr Leben in Mastboxen, die nach unten schmäler werden. Dadurch können sich die Tiere nicht hinlegen. Das Aufstehen würde zu viele Kalorien verbrauchen und somit teurer werden. Zwar haben die Kälber nun entzündete Gelenke, denn sie können sich ja auch in der Nacht nur anlehnen, aber die Antibiotika hierfür machen betriebswirtschaftlich mehr Sinn als die zusätzliche Nahrung. Auch die Sauberkeit der Kühe soll betriebswirtschaftlich sinnvoll erzwungen werden, durch Kuhtrainer. Das ist ein Elektrobügel oberhalb des Kuhschwanzes. Will sich die Kuh nämlich entleeren, so hebt sie den Schwanz und bekommt einen elektrischen Schlag. Um dies zu vermeiden, geht sie einen Schritt zurück. Der Kuhkot landet in der entsprechenden Rinne. Das ermöglicht die industrielle Säuberung. Hat allerdings die Kuh keine Normmaße, funktioniert das System nicht richtig. Oder beim Schwanzwedeln, um Fliegen zu verscheuchen, steht die Kuh unter Strom. Das sind nur einige Beispiele aus der Massentierhaltung. Nähere Informationen gibt es zum Beispiel beim Verein gegen Tierfabriken in 3053 Laben in Österreich. Und nun kommen wir zur Ernährung als rechtes Handeln. Lange bevor ich zum Buddhismus kam, wurde ich das erste Mal mit diesen Problemen bewusst konfrontiert. Davor ging es mir wie den meisten Menschen, man ahnt etwas davon, will es aber lieber nicht wissen, oder man sieht nur die Sonnenseiten, die glücklichen Kühe auf der Wiese oder in der Werbung. Also die ganz normale Unachtsamkeit. Damals hatten wir in unserer Hanauer Robin-Wood-Gruppe eine junge Vegetarierin, die mich auf diese Probleme aufmerksam machte. Das war 1983. Seit diesem Zeitpunkt habe ich auf Fleisch aus der Massentierhaltung verzichtet. Da ich damals noch kein Buddhist war, nahm ich jedoch noch andere tierische Nahrung zu mir, Fisch etwa oder Wild. Etwa einmal pro Woche gab es Fisch, etwa einmal monatlich Wild, hin und wieder Fleisch vom Ökobauern. Dieser erste Schritt in Richtung der Umstellung meiner Ernährung war der wesentlichste, denn er bedeutete, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut. Rechtes Handeln im Ernährungsbereich. Es blieb nicht bei diesem ersten Schritt. Die Tatsache, dass die Meere leer gefischt werden, dass bei der Thunfischjagd Delfine die vielleicht intelligentesten Wesen auf diesem Planeten bewusst und systematisch zu Tode gequetscht werden, die Tatsache, dass Fische langsam ersticken und das Wissen darum, dass etwa 2/3 aller gefangenen und getöteten Fische anschließend wieder ins Meer geworfen werden, weil sie industriell nicht profitabel zu verarbeiten sind. Das alles führte dazu, dass ich mich auch von Fischgerichten verabschiedete. Dies war der zweite Schritt. Nachdem ich dann zum Buddhismus gekommen war und die Vorstellung akzeptiert hatte, dass im Rahmen des Daseinskreislaufs jedes Wesen einmal meine Mutter oder mein Kind war, und dann nahm ich den dritten Schritt, den völligen Verzicht auf Fleisch. Das war eine Entscheidung des Herzens. In einem Punkt war ich jedoch damals noch unsicher. Wenn man die oben dargestellten ökologischen und sozialen Aspekte betrachtet, dann wäre es logischer, auf den Konsum von Milchprodukten zu verzichten, als auf den von Wild. Das wäre also eine Entscheidung des Geistes. Hier jedoch stockte ich. Sollte ich tatsächlich auch auf Milchprodukte verzichten? Denn überall war zu hören, der völlige Verzicht auf tierische Nahrung sei nicht möglich. Diese unausgewogene Nährung würde zu Mangelkrankheiten und Siechtum führen. So will es die Propaganda der herrschenden Agrarproduktion und die allopathische Schulmedizin. Und dies vielfach wiederholte Dogma glaubte auch ich, ohne es zu überprüfen, die ganz normale Unachtsamkeit. Erst 1996, gut 3 Jahre, nachdem ich Buddhist geworden war, sollte sich das ändern. Innerhalb weniger Tage brach für mich diese Argumentation zusammen. Eine ordinierte Buddhistin der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, damals noch FWBO, teilte mir mit, dass sie sich bereits seit Jahren vegan ernähre. Und die Frau sah aus wie das blühende Leben. Wenige Tage später bekam ich die oben zitierte WHO-Studie über vegane Chinesen in die Hände. Und noch in der gleichen Woche teilte mir ein Freund mit, dass er durch zeitweise vegane Ernährung seine Allergien erfolgreich bekämpft habe. Und er gab mir ein Buch, in dem dies detailliert beschrieben wurde. So kam ich zum vierten Schritt, dem Übergang zur veganen Ernährung. Heute, 3 Jahre später, erlaube ich mir kleine Ausnahmen. Wenn ich mit nicht-veganen Freunden oder Familienangehörigen zum Beispiel im Urlaub unterwegs bin, so besteht die Alternative nicht, in ein Lokal zu gehen, sondern die mitgebrachten Nahrungsmittel auf der Parkbank zu verzehren, was leidvoll für die Angehörigen ist. Oder in ein Lokal zu gehen und Fleisch zu essen, was leidvoll für die Tiere ist. Oder den mittleren Weg zu gehen und in das Lokal einzugehen und auf Fleisch zu verzichten und das Produkt zu nehmen, was vergleichsweise vertretbarer ist. Zum Beispiel den gebackenen Camembert. Ich habe mich entschieden, in solchen Fällen den mittleren Weg zu gehen. Ich habe mich aber auch dafür entschieden, wirklich nur in solchen Fällen Milchprodukte als die sozial verträglichere Variante zu wählen. Wenn jemand, der bisher nur Vegetarier war, aber nicht Veganer, also nicht auf Milchprodukte und Eier verzichtete, diesen weiteren Schritt gehen möchte, so sei diesem dringend empfohlen, nicht einfach die tierischen Produkte wegzulassen, denn das würde in der Tat zu einer unausgewogenen Ernährung führen. Stattdessen sollte man sich zunächst informieren. Ich kann dabei das Buch von Ralf Moll und Wolfgang Spiller empfehlen. Schachmatt den Allergien. Erschienen bei Schnitzer. Während es für Vegetarier inzwischen eine reiche Palette an Kochbüchern gibt, sieht das für Veganer eher flau aus. Teilweise gibt es vegane Läden, allerdings in der Regel nur in Metropolen. Ansonsten empfehle ich Reformhäuser als Einkaufsmöglichkeiten. Aber auch hier, genauso wie in anderen Läden, gilt, dass man das Kleingedruckte auf der Verpackung lesen muss. denn bei zahlreichen Produkten werden zum Beispiel Eier, Eiklar oder Volleipulver steht dann auf der Verpackung, verwendet. So wird der tägliche Einkauf zu einer Achtsamkeitsübung, was praktizierende Buddhisten allerdings nur freuen kann.